Jetzt wollen wir in diesem Gottesdienst wegblicken von uns, auf den Herrn schauen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn wir miteinander wollen wir dieses Loblied singen, wunderbarer König, 235. Wir singen alle vier Verse, 235. Wir wollen mit Gott reden im Gebet. Du, unser lieber Herr, unser himmlischer Vater, wir wollen so in diesen Dankjubel einstimmen und aus übervollem Herzen dir Dank sagen, aber oft lähmt uns so viel, oft liegt eine Traurigkeit auf uns. Und da wollen wir jetzt heute durchbrechen. Und dir einfach danken für so viel Güte, die du uns schon hast erfahren lassen in unserem Leben. Auch in diesem Morgen haben wir so viel Grund, dir zu danken. Du überschüttest uns mit vielen Gaben. Du gibst uns das Leben, du versorgst uns in Überfülle. Aber am größten ist deine Liebe, mit der du uns nachgehst, deine wunderbare Barmherzigkeit. Und wir dürfen auch in diesem Morgen dir all das sagen, was nicht richtig war, wo wir Schuld haben gegenüber dir. Herr, vergib es uns und mach uns ganz rein. Wir haben das nötig, dass du uns veränderst und neu machst, so dass unser ganzes Leben in deinem Licht steht. Wir wollen dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du weißt, was uns bedrückt und dass du hörst, was wir dir sagen. Amen. Ich möchte einen Abschnitt aus Jesaja 40 lesen, von Vers 26 bis Vers 31. Geht's auch darum, dass man die Augen erhebt. Der Chor hat eben gesungen, nach Psalm 121, von den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt, das alte Wallfahrtslied. Und dort sagt nun Gott in Jesaja 40, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jetzt wollen wir heute in diesem Gottesdienst mit Ihnen ein Lied singen und das wollen wir zuerst im Wechsel mit dem Chor tun. Ein Lied, das leider bei vielen von Ihnen nicht mehr bekannt ist. Ein Lied von Paul Gerhardt. Und die sprechen uns ja alle unmittelbar an in ihrer Glaubensaussage, mit ihrer Erfahrung. In dem Lied sehen Sie, wie Paul Gerhardt unter der Schwermut gelitten hat. Und darum ist mir so wichtig, dass Sie dieses Lied kennen und lieben. 296, der Chor singt uns den ersten Vers. Nach der Melodie, die in vielen Gesangbüchern hinten bei Vers 10 noch einmal angegeben ist, die ausgeglichene Melodie. Und nur hier ist noch eine kleine Schleife drin bei dem Deine Schmerzen. Sie werden das merken. Wir singen vielleicht noch einmal miteinander den ersten Vers, den gerade der Chor gesungen hat, wo Paul Gerhardt sagt, diese Traurigkeit, die ist eine Attacke des Teufels, der Schlange, die uns lähmen und binden will und vom Trost des Glaubens fernhalten.
Ohne Orgel, die machen einfach einen großen Chor mit. No.
Schwing dich auf, du leider Gott, du betrübte Seele, warum nicht so Gott zum Spott in der Schwermut Höhle? Merkst du nicht, des Feindes ist, er will uns erkämpfen, deinen Trost in Jesus Christ, dir erworbenen Dämpfen.
Bevor wir den zweiten Vers singen, möchte ich Sie daran erinnern, sehen Sie, wenn wir mit diesen Traurigkeiten und Anfechtungen auseinandersetzen, dann lernen Sie das einmal, dass das ein Glaubenskampf ist, wo Sie sagen, ich habe entdeckt, aus welcher Ecke das kommt. Schüttle deinen Kopf und sprich, fleuch, du flieh, du alte Schlange. Du bist doch schon besiegt durch den Sieg Christi. Wir singen den zweiten Vers.
Schüttle deinen Kopf und
uns droht, dann denken wir unmittelbar, das ist sicher Gottes Vergeltung. Dann erinnern wir uns an Versäumnisse, an Schuld. Darum ist so wichtig, dass bei allem Schweren, was uns niederdrückt, die Vergebung Jesu gewiss ist. Und dann kann ich so sagen, nun stürme los und tobe Tod und Teufel. Nichts kann mich mehr schaden, weil ich in Christus geborgen bin. Wir singen miteinander die Verse 4 und 5.
Christi, unschuldig ist mein Ruhm, sei
Vers 6, der ist mir so lieb, weil Paul Gerhard sagt, jetzt plötzlich wird das Kreuz zum lieben Kreuz. Und das kann der Herr zerbrechen, wann er will. Und kann es wegnehmen. Wir schlagen nun den Predigtext auf im 4. Mosebuch, Kapitel 6, Vers 22 bis 27. Ja, jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht in unserer Predigtreihe. Nein, jetzt sind ja die Geschichten dran. Das eine, das wäre jetzt das nächste, wie Gott sein Volk in der Wüste wunderbar mit Brot versorgt hat, mit dem Manna. Wir haben nur letztes Jahr am Erntedankfest darüber gepredigt und wir wollen uns nicht hier wiederholen. Dort haben die Israeliten erlebt, wie das ist, wenn der Herr segnet. Und an jedem Tag des Wüstenzuges, 42 Jahre lang, haben die Priester das Volk Israel gesegnet. Und all die Geschichten, die sich dann ereignet haben, lassen sich nur von dort her verstehen. Und darum möchte ich heute über das Geheimnis des Segens zu Ihnen reden. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich weiß nicht, ob ein netter Mensch oder einfach bloß die Regelmäßigkeit der Zustellung schuld daran war. In meinem Briefkasten lag die Zeitschrift der AOK, der Allgemeinen Ortskrankenkassen. Und da war ein interessanter Artikel, ich vermute, dass mir jemand das zusticken wollte, schon aufgeschlagen über die große Zunahme der Depressionskrankheiten bei uns. Dort stand, 25% der Frauen in unserem Volk seien depressiv. Mich hat das sehr interessiert, was da dran stand in diesem Fachartikel. Aber an der Stelle, wenn es um die Zahlen und um die Prozentsätze geht, da würde ich gern widersprechen. Wahrscheinlich hat jeder Mensch mehr oder weniger in seinem Leben mit depressiven Strömungen zu kämpfen. Sicher, es ist nicht immer ein Krankheitsbild. Aber wenn man heute mit jungen Leuten, so wie ich, zu tun hat und dauernd mit ihnen redet, dann fällt auf, wie schnell die ganz verzagt und mutlos sind. Man wollte die jungen Leute schütteln und sagen, hör mal, ihr habt doch alles, was man sich denken kann, euch geht's doch gut, warum denn? Und die haben keinen Mut mehr. Die sind verzagt, die sind verzweifelt. Die wollen das Leben oft nicht mehr anpacken, die wollen aussteigen. Nun kann man mit solchen jungen Leuten viel machen, man kann sie gefühlsmäßig, ist heute oft probiert worden und auch mit Erfolg, die jungen Leute gefühlsmäßig noch einmal mitreißen. Man kann sie in große politische Begeisterung hineintreiben, in große Bewegungen und sagen, wir kämpfen noch einmal für die Erneuerung der Welt, ihr jungen Leute, wenn wir alle zusammenstehen, wir kämpfen für den Frieden. Die jungen Leute machen noch einmal mit. Mag auch manche religiöse Begeisterung geben des Gefühls, die die Traurigkeit für kurze Zeit vertreiben kann. Ich halte nichts von Gefühlsbewegungen. Aber ich halte viel vom Glauben. Vielleicht wissen wir gar nicht mehr, wie schwach wir sind und wie stark wir sind. Das Selbstvertrauen zerbricht. Und das muss ja in unserem Leben zerbrechen. Dann sind wir mutlos, verzagt. Und dann auf einmal kann ich aufblicken wie die Israeliten in der Wüste. Wenn ihnen die Priester den Segen Gottes zusprechen. Und auf einmal hören diese Leute, der Herr ist mit mir, der Herr ist mit mir, der Herr zieht mit mir, der Herr geht mit mir. Ich wollte das heute in unser müdes und verzagtes Volk hineinrufen. Ich möchte das Ihnen heute zurufen. Ich weiß, dass viele von Ihnen müde und verzagt sind, dass sie kein Selbstvertrauen mehr haben, dass sie nicht mehr wissen, an wen sie sich halten sollen. Diese Segensworte gelten Ihnen. Ich habe heute drei Fragen dazu. Was geschieht da eigentlich, wenn wir segnen? Was geschieht da eigentlich? Ich habe schon öfter mit Ihnen über den Segen geredet. Und immer wieder habe ich dann gerne das aufgespießt, wie wir heute das Wort Segen gebrauchen. Das ist eine abgegriffene Phrase. Ein frommes Wort, das nimmer viel bedeutet. Wir gebrauchen es bei allen unmöglichen Anlässen in einem ganz dummen Sinn, wenn wir sagen, da wird eine Sache abgesegnet oder der Trainer segnet die Mannschaftsaufstellung ab oder wenn dann dem Vater der schöne Sonntagsbraten auf die frische Hose fällt, dann sagen wir, jetzt fällt der ganze Segen dir auf die Hose und so. Also wir brauchen es bei allen dummen Anlässen sogar. Dabei ist das mit dem Segen eine große Sache. Was wird denn dort zugesprochen? Was geschieht denn da eigentlich? Der ewige Gott, der Herr Himmels und der Erde, kümmert sich um diese schwachen Leute, die da durch die Wüste ziehen. 42 Jahre lang in dieser unendlichen Wüste wurde dem Volk Israel erst bewusst, wie klein sie sind. Und selbst in der großen Zahl der Tausende waren sie ja ein verlorener Haufe. Und jetzt plötzlich spricht der Priester ihnen das zu. Der Herr ist mit dir. Der, der alle Kraft hat im Himmel und auf Erden. Der die Dinge wenden kann nach seinem Plan. Der geht mit euch und er lässt euch sein Angesicht leuchten. Der guckt euch gnädig an. Der hat euch lieb. Der nickt euch zu und sagt, lasst doch den Mut nicht sinken. Verstehen Sie, dass das ein Wort für Schwermütige ist? Der Herr behütet dich vor allem Übel. Sein Friede geht mit dir. Neulich habe ich im Radio bei diesen oft belanglosen Gedanken in den Tag irgendeinen Philosophen reden hören und er hat sich damit beschäftigt, dass wir oft uns heute überfordern. Und da habe ich gerne hergehört. Das war mir wichtig. Denn das stimmt. Wir überfordern uns immer. Sehen Sie, die Überforderung ist die Ursache unserer Depression. Wir überfordern uns immer wieder. Wir haben uns Ziele gesetzt für unser Leben, was wir alles erreichen wollen. Die Kinder, die sagen, wir wollen besser sein als unsere Eltern. Da liegt oft der Generationenkonflikt. Ich will nicht so eine schlechte Ehe führen wie meine Eltern. Oder ich will viel umgänglicher sein als mein Vater, der war so streng. Jetzt will ich die Güte und die Liebe sein. Oder wir müssen ganz anders als die vorige Generation uns bewähren im gesellschaftlichen, öffentlichen Leben. Und dann bemüht man sich und merkt plötzlich, wir kommen an diesen eigengesetzten Anspruch gar nicht hin. Und diese Depression ist eine Erinnerung an unser Versagen. Darf ich Sie noch an eine Enttäuschung erinnern, die bei uns gläubigen Leuten ganz häufig ist? Wir wollen unser Leben vor Gott recht führen. Es gibt wahrscheinlich überhaupt keinen Menschen in dieser Welt, der sich nicht bemüht, vor Gott ein rechter Mensch zu sein. Sie haben richtig gehört. Alle Leute, gerade die Nichtchristen, die Ungläubigen, die sagen, ich möchte aber richtig leben. Nicht so wie die Kirchenspringer, die bloß den Mund dazu nehmen. Die wollen es leben, in der Praxis, mit Liebe und mit Verlässlichkeit und so, dass man sehen kann. Sehen Sie, deshalb ist mir der Wüstenzug des Volkes Israel so ein Trost. So wie das Volk Israel auf diesem Wüstenzug erlebt hat, dass sie mit eigener Kraft nicht zum Land Kanaan marschieren und das Ziel nicht erreichen. So erinnert uns dieser Wüstenzug daran, dass wir nie zum ewigen Frieden kommen, wenn wir das erringen müssen mit unserer Leistung, mit unserer Frömmigkeit. Das schaffen wir nicht. Und unser Leben tagtäglich ist voll von Enttäuschung und Versagen. Die Menschen um uns sehen das, wie wir nicht mal unser Christsein bewähren können. So wie die Israeliten erlebt haben, wir sind Versager und wir können nichts, wir sind verlorene Leute. Solchen Leuten spricht Gott das zu. Ich bin mit dir. Und die können es verstehen. Das ist Evangelium, Trostbotschaft. Der Herr segne dich. Der Herr macht dich groß. Das heißt eigentlich segnen, gut reden. Der Herr hat große, gewaltige Pläne mit dir. Du musst auf den Herrn schauen. Du musst auf ihn trauen. Du musst dich auf ihn verlassen. Das ist doch der Grund, warum wir glauben. Wir gucken weg von unserem Versagen und entdecken ganz neu, der Herr ist da mit seinem Frieden. Er hat Macht und Möglichkeiten in meinem Leben, in allem Versagen und in aller Schuld, nochmal was Neues zu beginnen. Auf ihn traue ich. Die Israeliten haben auf diesem Wüstenzug ja ungeheuer viel Gefahren erlebt, von denen sie vorher nichts wussten. Plötzlich kamen Schlangen in der Wüste, Giftschlangen, und wollten sie überall beißen, und da ging ein Sterben durchs Lager. Dann kam eine Naturkatastrophe und riss ein Teil des Volkes in eine Erdspalte hinunter, was da alles geschehen kann. Wahrscheinlich hat der moderne Mensch auch noch ein Wissen darum, dass unser Leben sehr bedroht ist. Und wenn oft die Angst uns überfällt, dann wissen wir modernen Menschen, dass wir uns trotz unseren Versicherungen, trotz unserer politischen Sicherheitssysteme, wir uns nicht gegen alles sichern können. Das letzte Unheimliche steht vor uns, das Sterben. Und was kommt dann? Falle ich da nicht in bodenlose Tiefen? Wenn ich als in meiner Missionsarbeit in der weiten Welt mit den Naturreligionen zusammenkomme, fällt mir auf, dass all diese Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben, eine panische Angst vor allem und jedem haben. Wahrscheinlich wissen sie noch besser etwas von den unheimlichen Gefahren, die uns drohen. Sie haben Angst vor der schwarzen Magie, vor den dunklen Mächten, die herumschleichen, vor der Beschwörung. Wir modernen Menschen erleben das oft wieder in der Angst vor der Krankheit, in der Sorgen um die ungewisse Zukunft. Was kommt denn morgen? Da war der Segen, den der Priester Aaron aufs Volk legte, der einzige Schutz. Der Herr behüte dich. Der Herr macht dich groß. Der Herr ist bei dir. Und so will ich es Ihnen heute zusprechen. Was kann Ihnen noch schaden, wenn bei Ihnen der lebendige Gott ist und Sie schützt und Sie birgt unter seiner starken Hand? Gott bindet sich an ganz schwache Leute, an Versager, an ungetreue Leute. Der Segen ist die Zusage Gottes, dass er das erfüllt. Und Gott kann diese unheimlichen Mächte bannen. Gott kann sein Wort reden gegen die tödliche Krankheit, gegen die Pest, die im Finstern schleicht, gegen das Drohen der Feinde, gegen die böse Versuchung, die mir gefährlich wird. Ich kenne überhaupt gar keinen Schutz wie den Schutz bei Gott.
Und das fehlt uns modernen Menschen. Und das ist das Heilmittel, nicht bloß für die Seele, sondern für unser Leben. Dass ich in Gott wieder ganz fest geborgen bin. Gegen die unheimlichen, dunklen Todesmächte. Jetzt wollte ich Ihnen einfach aus der Bibel noch erzählen, wie das war bei den Israeliten. Da denkt man ja, was ist das mit dem Segen? Ist da was überhaupt dran? Als sie an die Grenze des Königreiches der Moabiter kamen, schickte der dortige König Balak einen seiner Priester, seiner Zauberpriester aus, um den Israeliten den Weg zu verbauen mit allerhand Fluchbeschwörungen. Und die Bibel tut das ja nicht ab. Es gibt ja dunkle Mächte, die einen Einfluss haben können. Das wissen Sie ja. Wer mit den Dingen zu tun hat, der soll sich lossagen lassen bei einem Seelsorger. Das sind Realitäten, die unser Leben belasten. Und der Bileam, der möchte nun Israel fluchen, und das kann er nicht. Er will reden und seine Worte werden plötzlich umgepolt in seinem Mund und sie werden zu Segensworten. Zuerst, wie er dorthin reiten will auf seiner Eselin, dann geht die Eselin gar nicht und dann schlägt er sie schließlich. Dann sagt die Eselin, was schlägst du mich? Ich kann doch dich nicht dorthin tragen, wo du dem Volke Gottes fluchen sollst. Ist nicht wunderbar, dass die ganzen Teufelsmächte der Hölle nichts mehr ausrichten, wo sie unterm Segen Gottes stehen. Ich weiß nicht, ob sie unterm Segen Gottes stehen. Das müssen Sie wissen. Das müssen Sie heute klar machen. Wenn sie unterm Segen Gottes stehen, dann können die ganzen dunklen Mächte nichts mehr ausrichten. Da war ein junger Mann in der Bibel, der sicher unseren modernen jungen Leuten sehr ähnlich ist. Er hat eine Vorliebe für die Natur gehabt und lebte sehr viel im Grünen. Mal Esau. Aber er hat nicht begriffen, was Segen Gottes heißt. Darum hat er gesagt, ist doch mir wurscht. Hauptsache, ich habe zu essen. Richtig moderner junger Mann. Und sein Bruder Jakob, dem war eigentlich alles wurscht. Nur das eine nicht. Er wollte den Segen Abrahams erben. Aber er war der Zweitgeborene. Und es hat ihn immer beschäftigt, wie kriege ich den Segen Gottes? Und das erzählt die Bibel nun wunderbar, wie auf eine dunkle Weise nun dieser Segen dem Jakob übergeben wird. Da zieht er in die Fremde und wieder durchquert er die Wüste. Und Gott segnet ihn, obwohl doch Onkel Laban, ist immer schwierig, wenn man bei einem Onkel im Geschäft ist, ihn betrügen will und ihm den Lohn abknapsen will, segnet ihn Gott, dass all die Tücken des bösen Onkels ihm nichts ausmachen können. Gott wandelt das Böse in Segen. Und die schlimmen Widerfahrnisse seines Lebens, sie werden wieder umgepolt. Und er entdeckt überall die gütige, segnende Hand Gottes. Und dieser Jakob hat dann, bevor er wieder zurückzog in das Land Abrahams und Isaaks seines Vaters, hat auch mit Gott gerungen und gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ich brauche deinen Segen. Also jetzt wissen Sie, was geschieht da. Dass Gott sich an schwache, versagende, fehlsame Menschen bindet wie wir, den Segen brauchen wir. Meine zweite Frage, gilt das so einfach? Gilt das einfach so? Gilt das einfach so? Wie ist denn das, wenn man segnet? Ist das wie beim Amulett? Ist das magisch? Manche legen großen Wert darauf, dass man sich von bestimmten Personen segnen lässt. Und sagen, wenn du zu dem gehst, da wirkt der Segen vielleicht mehr. Viele verlassen auch heute Kirchen und gehen zu anderen Kirchen, ob dort der Segen vielleicht mächtiger wirkt als hier. Ob hier etwas den Segen Gottes bremst. Tja, das kann einem schon Unruhe machen. Wie ist denn das mit dem Segen? Und wer hat denn wirklich die Kraft, Segen zu vermitteln? Es fällt ja auf, dass hier Gott den Aaron einsetzt, dass er nur den Segen vermitteln kann. Also doch, der Priester. Ja, das ist doch was Besonderes, wenn dann der Pfarrer den Segen gibt. Ich würde es Ihnen ja gern sagen, aber stimmt nicht. Schade. Denn dann hätten ja die Anglikaner und die Katholiken recht, die sagen, nur der Segen von geweihten Priestern, die in der apostolischen Nachfolge stehen und das lückenlos mit einem Stammbaum nachweisen können, ihre Ordination, die können wirklich segnen. Nein, im Neuen Testament steht doch da, dass in Christus wir gesegnet sind mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. In Christus ist das aufgehoben. Vorher war es nur auf den Priester beschränkt. In der Tat, das können nicht einfach Menschen so daherplappern, Segensworte. Aber durch Christus ist der Segen bei uns bestätigt und bekräftigt. Ihr seid berufen, dass ihr den Segen erbt, steht 1. Petrus 3, Vers 9. Und das andere ist Epheser 1, Vers 3. Da ist der Segen Gottes mir zugesprochen. Und wo ich Christus gehöre, wo ich zu Christus komme, wo ich mich an sein Kreuz hinschmiege, wo ich seine Vergebung empfange, da empfange ich gleichzeitig den vollen Segen, ohne dass ich einen Priester dazwischen brauche. Darum liegt's auch nicht am magischen Zeichen der Handauflegung. Das kann das nach außen hin bekräftigen. Ich tue es sehr gerne, besonders bei Schwerkranken, dass ich die Hände auf sie lege und diesen aaronitischen Segen noch einmal über ihnen spreche. Der Herr segnet dich, sage ich oft. Im Hebräischen kann man es auch so übersetzen. Er behüte dich. Er lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Und man erlebt auf einmal, wie das eben nicht ein Spruch ist, nicht bloß ein leeres Wort, das man sagt, sondern dass das wirklich dort geschieht, unter diesem Zuspruch. Im Alten Testament kann man immer wieder lesen, wie der Segen Gottes viel mit sich einschließt. Da kann man in einem Psalm lesen, dass der Segen Gottes am Backtrog erkannt wird. Das ist ein gefährliches Wort. Aber bis hinein in die Küchenarbeit, ist ja immer die unbequeme Arbeit. Oder, da heißt es einmal, deine Spuren triefen von Segen. Wo Gott drüber geht, das ist von den Feldern gesprochen, von den Tieren im Stall. Das ist von unserer Tagesarbeit gesprochen. Da, wo wir sonst an den Dornen und Disteln uns die Finger wundreißen, sehen Sie, da kann man das erleben, was Christus uns zuspricht. Er ist bei dir. Ja, gilt das einfach so? Nein. Das merken wir manchmal, wenn wir gedankenlos bei einem Brief, wo wir gratulieren zum Geburtstag, mit herzlichen Segenswünschen schreiben, aber wir wissen, das ist ja inhaltslos. Vielleicht können das eben doch bloß Menschen richtig verstehen, die auch Christus aufnehmen. Denn sonst haben sie den Segen nicht. Ohne Christus hat man den Segen nicht. Jeremia sagt einmal das Gotteswort: Verflucht ist, wer sich auf seinen Arm verlässt. Der Mann, der sein Fleisch für seine Stärke hält. Viele von Ihnen haben eine Bibel dabei, das lohnt sich sogar mal aufzuschlagen. Jeremia 17, Vers 7. Verflucht ist der Mensch, der sich selber für stark hält. Das ist in Vers 5. Der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der hat keinen Segen. Und wenn Sie noch so fromm sind, und wenn Sie noch so viel Lieder singen, und noch so feierlichs Vater unser beten, aber wenn Sie Fleisch für Ihren starken Arm halten, sich auf Menschen verlassen, haben Sie den Segen Gottes nicht, sondern sind verflucht. Denn gelingt Ihre Arbeit nicht, Ihre großen Ziele können Sie nicht verwirklichen, Sie sind hin und her getrieben von Misserfolg und Enttäuschung. Und dann steht in Vers 7, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Da gilt das einfach so mit dem Segen. Nee, nee. Und wenn Sie fünfmal von allen gesegneten Evangelisten sich die Hände auflegen lassen, an der Handauflegung liegt es nicht, sondern ob Sie Ihr Vertrauen auf den Herrn allein setzen, dann sind Sie gesegnet. Dann haben Sie Teil an dem großen Segen Gottes. Ich wurde in diesen Tagen erinnert an Dietrich Bonhoeffer, der ja einmal in seinen Briefen aus dem KZ schreibt, wie die anderen Mitgefangenen und Häftlinge immer wieder sagen, er sähe so sicher aus. Und das sei er doch gar nicht. Er hat das in Form eines Gedichtes beschrieben und hat gesagt, wer bin ich eigentlich? Bin doch wie ein Vogel im Käfig, gescheucht hin und her, voller Angst und Sorge. Und dieses Gedicht von Dietrich Bonhoeffer spricht uns unmittelbar an, weil es ein Lebensgefühl des modernen Menschen sagt. Obwohl wir nicht im KZ leben, sondern in der Freiheit. Weil wir den Schutz nicht mehr haben, sondern auch uns bedroht fühlen von allen Gefahren, die man sich denken kann. Wer bin ich? Komm wieder an die Frage vom Anfang. Wer bin ich eigentlich? Ich, kleiner, schwacher Mensch. Der, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der an Jesus Christus glaubt, steht unter dem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Das ist wunderbar. Gilt das? Ja, für den, der glauben kann. Und noch das Letzte. Was fängt man damit an? Ja, nun, da freut man sich am Segen Gottes. Das mag uns auch jetzt trösten und sagen, das ist schön, wenn der Segen Gottes mit mir geht. Der Segen ist uns von Gott deshalb gegeben, damit wir den Segen hineintragen in eine heillose Welt. Schon Abraham war bestimmt dazu, dass er den Segen empfange und dann, du sollst ein Segen sein für die Leute, mit denen du zusammenkommst, in deinem Haus, in deinem Geschäft. Du sollst ein Segen sein für deine Nachbarn, für deine Stadt, für dein Volk. Ja, wie kann ich ein Segen sein? Indem ich diese Kräfte Gottes weiterfließen lasse. Das ist merkwürdig, offenbar geht das ganz unbewusst. Jesus hat das Gleichnis erzählt in Matthäus 25 vom Endgericht. Da erzählt er, dass am Endgericht er gewisse Leute hervorrufen wird und sagen wird, ihr habt ganz Großes getan. Und die Leute sagen, wir haben da überhaupt nichts getan. Wir haben mal Wasser weitergegeben, wo jemand gedurstet hat. Das kommt ja im Orient vor, wo so heiß ist. Oder wir haben mal einen Besuch gemacht beim Kranken. Wir haben mal uns um einen Notleidenden gekümmert. Und Jesus sagt, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Wissen Sie, warum das Wort hier steht? Ihr wart Leute, die in der Vollmacht Christi gewirkt haben, obwohl es ganz belanglose, alltägliche Dinge waren. Und die anderen sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen Großes gewirkt. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Es war kein Segen Gottes drin. Es war nur äußeres bla bla bla. Ob ich im Segen Gottes wirke, das soll uns umtreiben. Herr, ich möchte in deinem Auftrag mit deinem Segen meine Berufsarbeit tun, meine Lebensarbeit verrichten. Da soll etwas ausgehen für meine Bekannten und Freunde. Paulus schreibt in 2. Korinther 9, wir sollen säen im Segen und ernten im Segen. Viele von Ihnen kennen das Geheimnis, wenn man viel für den Herrn tut, dass man darin nichts verliert, sondern das Vielfache geschenkt bekommt. Manche spotten dann und sagen, dann ist es ja gar kein Opfer, es ist kein Opfer. Die Zeit, die Sie für Gott investieren und die der Herr Ihnen segnet, kriegen Sie hundertfältig zurück. So ist mit den Gaben, die wir ihm geben. Wir werden darunter nicht materiell arm. Der Segen macht uns reich. Aber Gott hat es uns nicht gegeben, damit wir reich werden, sondern damit wir noch viel kühner geben. Segnet, die euch fluchen. Ihr vergebt euch nicht selbst da, wo einer eure Ehre abschneidet. Ihr könnt ihn segnen. Ihr könnt ihm dies zusprechen von der Güte und Nähe Gottes. Ich mache das gerne auf den Friedhöfen, wenn wir dort zusammenstehen am offenen Grab. Vielleicht ist Ihnen mal aufgefallen, dass ich oft das Segenswort nicht einfach so spreche. Ich denke, dass viele, die dort stehen, vielleicht schon lange nicht mehr darüber nachgedacht haben, was Segen Gottes heißt. Und dann sage ich meist 2, 3 Worte und sage, wenn Sie von diesem Grab weggehen, dann denken Sie vielleicht, jetzt bin ich noch mal davongekommen. Und Sie stürzen wieder zurück in diese Welt und es ist eine Welt des Todes, eine Welt des Sterbens, die Sie sehen. Das Licht, das Ihnen leuchtet, ist der Herr, der lebt, der geht mit Ihnen. Und er will seine Hände auf Sie legen und Sie segnen. Und dann spreche ich Ihnen den aaronitischen Segen zu, der Herr segne euch und behüte euch. Das sei unser Gebet, dass er mit uns gehe und dass wir die Zeichen des Todes überwinden. Viele von Ihnen haben mit der Krankheit zu kämpfen, die spüren schon die Schatten des Todes, unter dem Segen Gottes jetzt schon hineinzugehen in die Welt, zu sagen, ach nein, das soll mich nicht mehr bekümmern. Der Segen Gottes wandelt das Schwere in Segen. Auch das, was mir unbequem ist, auch das Kreuz, das mir zum lieben Kreuz plötzlich wird, weil es von Jesus mir hineingelegt wird in mein Leben und er an mir handeln will. Ich will Ihnen zum Schluss noch etwas erzählen, weil das Erzählte vielleicht am besten bei Ihnen hängen bleibt. Da kann man es behalten. Sie kannten alle Fritz Grünzweig, der auch manchmal hier in dieser Kirche gepredigt hat, der die Hofacker-Vereinigung geleitet hat. Er war Soldat und hat sich 4 Jahre lang immer wieder bemüht, seinen Kurskollegen, Fritz Grünzweig war ja von Haus aus Notar, seinen Kurskollegen Alfred Leikam im KZ zu besuchen. Und wissen Sie, wie das im Dritten Reich war, im KZ einen Besuch zu machen. Und er hat immer wieder das probiert, ist zur Gestapo gefahren nach Berlin und da ist er natürlich sofort im hohen Bogen rausgeflogen, wenn man sich da bloß für einen Häftling eingesetzt hat. Und dann hat er gesagt, ich muss hin. Und plötzlich öffnet Gott die Tür. Die Gestapo in Berlin sagt, ja, wenn Sie notarielle Fragen besprechen, wenn das um die Ausbildung der jungen Notare geht, können Sie in Buchenwald einen Besuch machen. Die Freunde sagten, in Buchenwald einen Besuch machen, du kommst nicht mehr zurück. Und das 1942. Die Eltern in Bissingen haben einfach den Sohn gesegnet. Sehen Sie, da haben gläubige Leute noch gewusst, der Zuspruch des Segens Gottes, der Herr ist mit dir. Und er hat Alfred Leikam besuchen können. Und hat ihn aufrichten und trösten können. Und wir sind oft so ängstliche Leute, dass wir die Grenzen unserer Kraft sehen, ist ja gut. Dass wir nicht mehr so überhebliche Sprüche machen wie unsere Zeitgenossen, als ob wir die Welt verändern können, das wäre ja gut. Dass wir sagen, wir sind ganz schlichte, notvolle Leute. Leute auf der Wüstenwanderung, die kaum einen Tag meistern. Aber dann wollen wir einander das zusprechen, der Herr segne dich und behüte dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Sagen Sie das den Kranken. Sie dürfen gern die Hände auflegen. Wir dürfen das im allgemeinen Priestertum. Aber den Leuten sagen, du darfst das fest wissen. Er ist bei dir und er lässt dich nicht los. Amen. Nun singen wir nochmals von unserem Lied Schwing dich auf zu deinem Gott 296. Die Verse 8, 9 und 10. Die drei letzten. 8, 9 und 10. Wir wollen beten. O barmherziger Herr, es ist uns leid, dass wir das so schlecht können, das hinterwärts werfen. Dass wir es oft so mit beiden Händen festhalten, auch den Schmerz und die Traurigkeit und die Gefühle, das ist uns leid, wo du uns doch dein gewisses Wort gibst. Und du hast es uns auch schon so oft, ja fast im Übermaß erfahren lassen, wie bei dir kein Ding unmöglich ist. Und doch wollen wir nicht mit dem Segen das Glück jetzt erhoffen, sondern bloß die Nähe bei dir. Dass unser Leben bei dir bewahrt und behütet ist und dass du es zum Ende, zum Ziel, zur Herrlichkeit führst. Wir möchten ganz besonders jetzt auch eintreten für die Bedrängten und für die Leidenden, für die Kranken und für die Schwermütigen, dass wir auch ihnen immer wieder dieses zusprechen können mit deinen großen, herrlichen Verheißungsworten. Vielen Dank, dass das so fest und gültig uns zugesprochen wird. Und wir denken auch an alle Lieben, die wir von hier ausgesandt haben, in der Ferne, die Dienst tun für dich unter schwierigen Umständen, in den Konfliktherden der Welt, in den Elendsgebieten. In deinem Dienst gib ihnen heute deinen Schutz, deine Behütung und deinen vollen Segen, dass alles, was sie tun, nicht umsonst ist, sondern dass du auch die Schwierigkeiten umfunktionieren kannst in Segen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, dein heiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Heute müssen wir Abschied nehmen von einer langjährigen Mitarbeiterin. Unser Kindergarten war über viele Jahre hinweg von Frau Kurz geleitet und geführt. Und wir wussten immer wieder, dass wir hier in unserer Gemeinde das besondere Vorrecht hatten, eine so bewährte, fachlich befähigte Kindergärtnerin, eine Erzieherin, wie man jetzt sagt, unter uns zu haben. Wir wollen an dieser Stelle Frau Kurz ganz herzlich danken. Jetzt möchte ich fragen, ist sie hier? Frau Kurz, stehen Sie noch mal auf. Wir wollen Ihnen ganz herzlich danken. Wir wissen, dass das, was Sie den Kindern mitgeben wollten, auch als Christ aus dem Glauben heraus nicht verloren ist, sondern weitergeht. Und dafür wollen wir beten, dass der Segen Gottes aus Ihrer Arbeit viel Frucht schaffe. Und wir wünschen Ihnen jetzt Gottes reichen Segen an Ihren neuen Arbeitsplatz. Wenn wir schon so schön gerade Beifall gegeben haben, heute hat Frau Rieger Geburtstag, da gratulieren wir natürlich auch. Das wollte sie natürlich nicht, aber jetzt ist schon passiert. So, am Donnerstagabend ist in der Stiftskirche der Reformationsvortrag von Landesbischof Leich aus Eisenach über, das heißt, mehr als ein Buch, die Bibel, um 20 Uhr. Da will ich Sie noch mal darauf hinweisen, 20 Uhr in der Stiftskirche, das singen einige Vereinigte Chöre, aber wie das oft so ist, wenn die vereinigten Chöre singen, dann denken manche, dann werde ich nicht benötigt. Und meine Frau, die muss den Chor leiten. Und die hat nun einfach Sorge, es könnte ein wenig dünn sein, besonders in der Stiftskirche. Vielleicht sind noch ein paar begabte Sänger da, die sagen, oh, da bin ich sowieso da. Und die singen ganz einfache Sätze. Das war der Sinn, dass man nicht lange Proben braucht. Die treffen sich nur noch mal vorher. Wenn also jemand so vom Platz singen kann, meine Frau hat die Noten hier dabei, und dann wäre ich froh, die da mitsingen können, noch beim Chor, nachher hier vorne bei meiner Frau sich zu melden. Sie haben hoffentlich den roten Notizenzettel. Wenn Sie neu sind, dann müssen Sie mitnehmen. Da steht noch sehr viel drauf, was ich hier nicht bekannt gebe. Wir haben jetzt seit der Gründung unserer Gemeinde in den 30er Jahren einen Förderverein, der sich Kirchbauverein nennt. Dieser Verein besteht weiter. Da findet einmal im Jahr die Mitgliederversammlung statt. Das muss ich nur nach der Vereinssatzung hier im Gottesdienst bekannt geben. Die Mitgliederversammlung findet am Montag in 8 Tagen, am 4. November, Montagabends 20 Uhr im Gemeindehaus im Clubzimmer statt. Dann darf ich schon an den Bazar erinnern, am Mittwoch in 8 Tagen. Die Zettel sind jetzt nicht da, die Einladungszettel, aber Sie haben sie auch auf dem Notizenzettel schon gelesen. Ich wollte ein Wort zum Opfer sagen. Sie wissen sicher nicht alle, es sind immer wieder neue Freunde da, die das nicht wissen, dass wir besonders verbunden sind mit dieser Arbeit, christliche Fachkräfte international, die ja auch hier ihren Sitz haben in unserer Gemeinde und wo ich selber die Verantwortung mittrage. Wir haben viele Mitarbeiter draußen und Sie haben sicher kaum die Übersicht. Ich will Ihnen heute etwas sagen von 2 jungen Frauen, Brigitte Holzheuer und Elisabeth Schüle, die in einem Stammesgebiet in Kenia arbeiten, ganz abseits, ganz schwer erreichbar, nur mit mehrstündiger Fahrt über Gebiete, wo es kaum mehr Straßen gibt. Und sie schreiben in ihrem Brief: Täglich behandeln wir viele Patienten mit Hautkrankheiten, ernährungsbedingten Krankheiten, mit Bilharziose, das ist diese Krankheit, die man durch das schmutzige Wasser bekommt, denen vorgebeugt werden könnte. Nun planen wir, Gesundheitsunterricht in der Schule zu geben. Sehen Sie, wie direkt das den Menschen dort hilft. Oft fällt es uns schwer, wenn wir nach der Arbeit oder am Wochenende ständig Besucher haben. Das sind jetzt die Orma-Stammesleute. Meistens kommen die Leute, wenn sie etwas brauchen, da es zurzeit nichts zu ernten und nichts zu kaufen gibt, betteln die Leute viel um Essen. In der Orma-Kultur ist es üblich, etwas abzugeben, wenn man selber noch etwas hat. Wenn wir nichts geben, stoßen wir auf Unverständnis. Doch wir können nicht das ganze Dorf ernähren. So kommen wir in innere Konflikte und sind frustriert. Als wir letzte Woche Dienst auswärts hatten, wurde in unser Haus eingebrochen und gestohlen. Einen Tag später, während eines Spaziergangs, brachen die gleichen Männer auch noch in die Apotheke ein und nahmen alles Geld mit. Das ganze Dorf war entsetzt. Durch die Fußspuren konnten schnell die Täter festgestellt werden. Die Ormas sind Meister im Spurenlesen. Leider gibt es bis heute noch keine gläubigen Ormas. Einige Männer und auch Frauen sind interessiert und kommen mehr oder weniger regelmäßig zum Bibelstudium. Da die meisten Ormas nicht lesen und schreiben können, hat unser Sprachhelfer einige Geschichten aus der Bibel übersetzt und auf Kassetten aufgenommen. Er ist selbst sehr am Evangelium interessiert, hat aber noch keine Entscheidung getroffen. Von Moslemlehrern bekam er wegen den Übersetzungsarbeiten massiven Druck, wird aber trotzdem seine Arbeiten fortsetzen. Es ist uns wirklich im Gebet wichtig, dass Gott Außergewöhnliches wirkt. Wir wollen heute für diesen Dienst der beiden Krankenschwestern, der dort geschieht, ganz konkret opfern, Segensgaben, dass sie dort weiterwirken, und auch wollen wir das den Schwestern damit sagen, dass wir an sie denken und für sie beten.